Ich hoffe, ihr könnt noch. Wie geht es euch mit dem Ende des Sommers? Ich weiß, es ist noch ein bisschen hin. Aber ich finde, wenn so die Schule wieder anfängt, die Urlaubszeit eigentlich vorbei ist, dann ist da irgendwie so ein eigenartiges Gefühl. Vielleicht sagst du, hey, warte mal, mein Urlaub liegt doch vor mir, verdirb mir das bitte nicht. Freu dich auf deinen Urlaub, es ist alles okay. Aber jetzt, wo diese erste Woche hinter uns liegt und einige Termine schon da waren, freudige Termine, merkte ich, boah, das schwingt ein bisschen Wehmut mit. Wehmut, weil ich mich zurückerinnere an die schönen Erfahrungen aus dem Urlaub. Vielleicht auch schöne Abende auf der Terrasse mit meinen Lieben. Gemeinschaft, diese Leichtigkeit und irgendwie auch eine Entspanntheit, die Wärme. Und das Leben ist irgendwie anders, die Gerüche sind anders. Ein richtig schöner Geruch von einem Sommerabend, der Grill, der noch nachriecht. Also gute Dinge und das Leben läuft irgendwie langsamer. Und wenn der Sommer dann zu Ende ist, die Bäume ihre Farbe wechseln, dann entsteht so ein bisschen Wehmut, zumindest bei mir. Ich verbinde immer ganz viele positive Erfahrungen mit dem Sommer. Und wenn es dann vorbei ist, dann sehnt man sich zurück nach diesen Tagen, nach diesen guten Tagen. Wenn der Alltag wieder anfängt, die Elternsprechtage, Projekte, die abgegeben werden müssen, wo das Leben wieder anfängt und Forderungen kommen und man merkt, boah, jetzt muss man liefern. Sehnt man sich zurück nach diesen Tagen, wo es einfacher und schöner war. Wir sehnen uns nach dem Guten. Wir sehnen uns nach diesem guten Leben. Und vielleicht sagst du, nee, Sommer, das ist mir zu heiß. Ich mag lieber den Winter mit dem Kamin und einem schönen Käsefondue. Dann nimm dieses Bild. Aber drunter oder da drin steckt eine tiefe Sehnsucht. Nämlich die tiefe Sehnsucht nach einem guten Leben, voll mit Schönem. Frei von dem Schmerz und den Schwierigkeiten und den Herausforderungen. Und die Sehnsucht nach diesem Guten treibt uns ja daran, treibt uns dann an und dazu, dass wir dieses Gute nicht nur suchen, sondern dass wir es auch weitergeben. Wir sehen uns ja nicht nur nach dem Guten für uns, sondern wir sehen uns nach dem Guten für unsere Familien. Darum sind hier vorne Kinder gewesen, weil wir sagen, hey, wir sehen uns, dass das Gute auch in ihr Leben, in diese schwierige Zeit kommt, die jetzt vor ihnen, das sind ja viele Prozesse und ich bin froh über die Lehrer, die diesen Prozess so schön gestalten. Wir sehen uns nach dem Guten für die Kinder, die wir segnen. Wir sehen uns nach dem Guten für jeden von uns. Die Frage ist, wo wir diese Sehnsucht aber stillen, führt dazu, was wir am Ende bekommen. Dort, wo wir diese Sehnsucht stillen, entscheidet darüber, was wir am Ende bekommen. Und Jesus spricht darüber in einer seiner berühmten Reden. In Johannes finden wir einige Reden, die Johannes wahrscheinlich zusammengesammelt hat und so ein wenig zusammengebracht hat. Das erklärt so ein wenig die Struktur dieses Bibeltextes, den wir uns gleich angucken. Es ist aus Johannes 10, die berühmte Hirtenrede, wo Jesus über sich spricht. Und es ist hier nicht nur ein Lehrinhalt, sondern Jesus stellt sich selbst vor. Er stellt vor, wofür er steht und wofür er gekommen ist, was seine Absichten mit den Menschen und auch mit uns sind. Und in dieser Rede benutzte ein Bild, was den Leuten total vertraut war. Etwas, was sie nicht nur kannten, sondern fest zu ihrer Kultur gehörte. Das schauen wir uns aber an, gleich genauer an. Und er warnt vor der Täuschung des Diebes und verheißt uns die herrliche Gabe, ein Geschenk eines Lebens in Fülle. Und wir schauen uns jetzt miteinander diesen Text an, aber wir lesen nicht die gesamte Rede. Das würde einige von euch etwas zu lange dauern. Und wir wollen ja nachher noch richtig schön feiern. Deswegen schauen wir uns zuerst einmal Johannes 10, Vers 10 an. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Jesus warnt hier in dieser Passage, in diesem Redeabschnitt, wo er im Grunde zwei Bilder miteinander verbindet. Zwei Bilder, die dazu führen, dass man sagen kann, okay, wahrscheinlich oder vielleicht waren es mehrere Reden oder Reden, die Jesus mehrfach gehalten hat. Es gibt keinen Grund dafür, dass er Jesus mal nicht diese Rede einmal im Stück gehalten hat. Aber die Bilder, die er verwendet, sind unterschiedlich. Denn auf der einen Seite spricht er vom guten Hirten, dann vom Tor zu den Schafen. Und dann wechseln sich plötzlich die Bilder ab. Und wenn man das einfach so liest, denkt man, warte mal, was bist du denn jetzt? Bist du der gute Hirte? Bist du, das ist das Gute an Gott, der kann beides zugleich sein. Es ist ja nur ein Bild, was etwas beschreiben soll. Und Jesus beschreibt hier eine Situation. Er sagt, hier, ihr Menschen, ihr seid wie Schafe. Schafe sind nicht die hellsten Tiere. Aber sie sind treu. Schafe sind super produktiv, wenn es darum geht, was außen ist. Aber die sind echt gut da drin, sich in Gefahr zu bringen. Schafe sind wehrlos und brauchen jemanden, der auf sie aufpasst. Und mit diesem Bild und einem Gebet, was wir jetzt mehrfach gehört haben, was tief zur Identität und Kultur der Menschen gehörte, spielt Jesus und bezieht es auf sich selbst. Und er macht deutlich, ihr Menschen seid absolut hilfsbedürftig und ihr braucht jemanden, der euch führt. Ihr braucht diesen Schutzraum des Lebens. Das Problem ist, da sind Menschen, die wollen euch eigentlich gar keinen Schutzraum geben, sondern die machen Dinge, bei denen sie sich selbst bereichern. Und viele laufen ihnen nach, aber im Endeffekt bleibt man leer zurück. Er sagt, der Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Er benutzt hier einen krassen Kontrast. Er sagt vorher, ich bin die Tür. Wenn ihr durch mich durchgeht, also wenn ihr quasi mich als Person, als Zugang zu Gott wählt, dann seid ihr in Sicherheit. Dann kommt ihr zu diesem Leben auf grünen Auen. Dieses Bild kommt direkt den Vers davor. Also Jesus benutzt und verwendet dieses Gebet, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben, um deutlich zu machen, hey, bei mir gibt es das, aber da gibt es andere Leute, die haben andere Interessen. Die wollen sich selbst bereichern. Denn ein Dieb, der handelt nicht aus humanitären Gründen. Das sind egoistische Gründe. Er will sich selbst bereichern. Und er sagt, hey, da ist Vorsicht geboten. Denn da gibt es Mächte, die wollen euch aussaugen und am Ende leer zurücklassen. Und dieser Kontrast ist stark, krass und eigentlich auch intolerant. Denn er macht deutlich, hey, es gab Leute, die kamen vor mir und die haben gesagt, hey, wir sind dafür da, um euch zu erlösen. Und die Juden der damaligen Zeit dachten da vielleicht, ach ja, da waren die Makkabäer. Hey, die haben uns befreit, damals von den Griechen. Aber der Nachfahre von diesen Makkabäern sitzt gerade in Jerusalem und der beutet unser Volk aus. Der kommt und treibt die Steuern hoch, damit er seine Paläste bauen kann, im Ehebruch mit der Frau seines Bruders leben kann und wir müssen dafür bezahlen. Vielleicht haben die Leute andere Menschen vor Augen gehabt. Das Ding ist, Jesus macht deutlich, wenn wir uns Leuten anvertrauen, die nicht unser Bestes im Sinn haben, bleiben wir am Ende leer zurück. Er verwendet sogar dieses krasse Bild, geschlachtet, ins Verderben gestürzt. Wir verlieren das, was wir eigentlich haben wollen, nämlich unser Leben. Denn ein Schaf ist super für Wolle. Jeder, der in Tadschikistan schon mal Schaschlik gegessen hat, weiß, wie Lamm schmeckt und weiß, wie Schaf schmeckt. Schafe schmecken nicht gut. Für das Fleisch sind sie eigentlich noch nicht mal nötig. Aber der Dieb, der will einfach nur seine Fährte verstecken. Also dieses Bild mal weitergedacht. Hey, das ist völlig unpraktisch, was der Dieb da macht. Ein Schaf zu schlachten ist nicht das, wofür das Schaf eigentlich am besten ist, nämlich Wolle zu produzieren. Aber Jesus macht deutlich, das interessiert den Dieb gar nicht, denn er will nur den schnellen Erfolg. Und vielleicht sagst du, boah, Schafe, das ist so weit weg. Vielleicht mal eine Veranschaulichung aus der heutigen Zeit. Etwas, was tatsächlich so geschehen ist, aber mit geänderten Namen. Es war ein Dienstagmorgen und Herr Becker, 72, alt und rüstig, wachsam, sitzt am Frühstückstisch. Als plötzlich das Telefon klingelt, am anderen Ende eine aufgeregte junge Stimme, die ihm bekannt vorkommt. Opa, ich bin's. Ich habe einen ganz schlimmen Autounfall gehabt und ich brauche ganz dringend Geld. Die anderen Leute bedrohen mich und ich muss sonst ins Gefängnis. Bitte hilf mir, aber sprich mit niemandem darüber. Herr Becker erschreckt. Die Stimme klingt tatsächlich wie die seines Enkels, Jonas. Alles in ihm will sofort helfen, doch irgendwas in ihm ist irritiert. Jonas spricht normalerweise nie so hektisch. Außerdem bittet er ihn niemanden darüber zu reden. Das macht ihn stutzig. Und statt blind zu handeln, erinnert sich Herr Becker an einen Fernsehbericht über Telefonbetrug. Er stellt eine ganz einfache Frage. Sag mir doch, wie heißt eigentlich unser Hund? Am anderen Ende Stille und ein leises Knacken. Und der Anrufer ist weg. Ähnliche Fälle hat es immer wieder gegeben und gibt es immer wieder, wo Leute ausgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind, um zu bekommen, was sie eigentlich wollen. Und sie gehen darüber sogar so weit, dass sie Leute ausnehmen. In Indien zum Beispiel ist eine Industrie der Online-Scammer eine Milliarden, also wir reden von zweistelligen Milliardenbereich, die alten Leuten E-Mails zuschicken, die auf den Link klicken und dann über Telefonbetrug Milliarden erbeuten. Und die Leute, die das machen, die haben Sorge um Sicherheit. Die wollen eigentlich etwas Gutes, aber sie fallen auf den Betrug dieser Menschen herein. Das und so ähnlich, diese Tragik, was wäre passiert, wenn Herr Becker bezahlt hätte? Er hätte vielleicht sein teuer erspartes Geld verloren. Tragisch. Jesus hat hier aber kein Verständnis, weil er sagt, hey, wenn wir falschen Hirten in unserem Leben folgen, wenn wir Menschen folgen und uns von Dingen, Menschen, Systemen, religiösen Systemen, sogar Heilung und die Stillung unserer Sehnsüchte, Rettung erwarten, dann haben wir ein Problem, denn am Ende werden wir von diesen Systemen enttäuscht. Weil diese Systeme niemals die Sehnsucht stillen können, die wir eigentlich nach einem guten Leben haben können. Denn die können uns das gar nicht geben. Aber wie oft gehen wir dahin? Und da ist die neue Kur, die neue Methode, die neue Person, der neue Lehrer, das und das. Und Jesus hat da Leute vor Augen. Er redet zu Menschen, er hat die Zeloten vor Augen. Und das sind Menschen, die folgen den Zeloten nach. Und die Zeloten sind Eiferer. Die wollen Befreiung für das Land. Endlich frei von den Unterdrückern der Römer. Endlich frei. Nicht mehr Götzendienst drumherum. Nicht mehr diese großen Abgaben. Die Ziele sind gut. Aber die Menschen, die diesen Zeloten folgen, werden öffentlich hingerichtet und die Familien haben echt ein Problem. Das sind die Pharisäer, die stehen wahrscheinlich auch in der Menge, als Jesus redet. Hey, fromme Menschen, die wollen durch das Befolgen des Gesetzes gut sein. Und sie haben so eine Angst, etwas falsch zu machen, dass sie darüber hartherzig, nicht nur mit sich, sondern mit den anderen werden. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, hey, wenn ihr unter der Last der Gebote zusammenbrecht, weil ihr gut sein wollt aus euren Taten, dann kommt zu mir. Weil Jesus sieht, wie Menschen selbst das gute Gesetz Gottes, die guten Worte Gottes dazu benutzen, um ihre Sehnsucht nach Kontrolle zu stillen. Und dabei schaden die nicht nur sich, sondern allen anderen drumherum. Und das ist das Ding an der Täuschung. Die Täuschung ist, dass wir von Dingen, Menschen, Systemen in dieser Welt die Stillung unserer Sehnsucht erwarten, die diese Dinge, Menschen und Systeme, egal wie gut sie sind, niemals stillen können. Und C.S. Lewis sagt einmal, es ist eigentlich ein sehr deutliches Zeichen, wenn nichts auf dieser Welt deine Sehnsucht stillen kann, dann bist du nicht für diese Welt geschaffen. Und es gibt zwei Dinge, die unsere Sehnsucht oft gestillt wird und wo wir versuchen, diese Sehnsucht zu stillen. Das eine sind Und die lassen sich so in zwei Kategorien einteilen. Das eine sind gute Dinge und das andere sind schlechte Dinge. Fangen wir mal mit den schlechten Dingen an. Da sagt ihr, na klar, ist doch klar. Moralisch ist doch völlig verständlich. Schlechte Dinge führen am Ende nicht zu einem guten Leben. Wenn jemand betrügt, um eine Abkürzung zu wählen, zum Beispiel Senioren anzurufen, um sich Geld zu erbeuten, statt selber hart zu arbeiten. Das ist ja keine Fähigkeit, die ich verbessere, eine Leistung, die ich zum Wohl der Gesellschaft bringe, sondern hey, ich betrüge, nehme eine Abkürzung, um zu meinem Ziel zu kommen. Aber damit verfehle ich das Ziel, was Gott eigentlich hat. Das nennt die Bibel Sünde. Wenn ich Sehnsucht nach Intimität habe, nach jemandem, der mich kennt, der mir begegnet, es aber versuche, durch Pornografie oder durch sexuelle Ausschweifung zu stillen, hey, dann lebe ich an dem vorbei, weil Gott sagt, hey, ein Mann, eine Frau, das und da eine Intimität, ein Leben lang, dort entsteht eine Beziehung, die Bestand hat. Aber wenn ich die Abkürzung über die anderen Dinge nehme, bleibe ich leer zurück. Das ist das Verheerende der Sünde. Und Jesus sagt das hier nicht einfach nur, um böse zu sein, sondern er will uns davor bewahren. Das sehen wir gleich noch. Das Schlimme ist, bei den schlechten Dingen ist es oft offensichtlich. Da sagen wir, es ist doch klar, jemanden umzubringen. Ja, natürlich ist das nicht Gottes Ziel. Das Schlimme ist, es gibt gute Dinge. Gute Dinge wie Familie, Karriere, Arbeit. Arbeit ist etwas richtig Gutes. Aber in dem Moment, in dem wir uns von Arbeit die Stillung der Sehnsucht nach Anerkennung erwarten, von ihr erhoffen, machen wir Arbeit und Karriere zu etwas, was es niemals leisten kann. Und dann werde ich tun und machen, damit ich werde noch mehr meiner Zeit, noch mehr meiner Kraft in diese Arbeit hinein. Und wisst ihr, selbst als Pastor, und ich arbeite für etwas Gutes, würde ich sagen, hey, ihr seid ja hier. Ich arbeite für was Gutes. Selbst da kann Arbeit zu einem Götzen werden, wenn nicht Christus da drin steckt. Und das ist die Tragik. Ich kenne einige Pastoren, die sagen, du, Johann, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich bin ausgebrannt. Ich habe versucht, den Menschen zu dienen mit allem, was ich hatte. Und habe mich dabei verloren. Tragisch, traurig. Weil Menschen eine Sehnsucht versucht haben zu stillen. Das ist in Gesprächen immer wieder sichtbar geworden. Dass sie sagten, hey, ich wollte eigentlich anerkannt werden. Ich wollte die Anerkennung der Menschen. Selbst in der Gemeinde kriegt man das nicht. Denn nur die Anerkennung Gottes ist das, was wirklich heilt. Und die Frage ist, an welchen Stellen bist du vielleicht dieser Täuschung erlegen? An welcher Stelle bist du derjenige, der in etwas hofft, auf etwas vertraut, aber merkst, hey, eigentlich höhlt mich das aus. Gesundheit, zum Beispiel auch so eine Sache. Ich höre oft, Gesundheit ist das Wichtigste. Gesundheit ist wichtig, um Leben zu genießen, das stimmt, absolut. Aber wenn Gesundheit das Wichtigste wird, und da gibt es einen Milliardär, der pumpt sein gesamtes Geld in lebenserhaltende und lebensfördernde Maßnahmen. Der schluckt alles Mögliche, der macht alle möglichen Kuren, damit er nicht stirbt, sondern gesund bleibt. Ich bin jetzt kein Arzt, aber ich würde sagen, du, das ist eine Sackgasse. Egal, wie sehr du deinen Körper erneuerst, aber Gesundheit ist für diese Person zum Gott geworden. Er hofft, dass er durch Gesundheit dieses gute Leben leben kann. Und Jesus sagt, hey, das ist eine Täuschung. Denn die Fülle liegt nicht in der Erwartung, sondern die Fülle liegt in der Gegenwart des Hirten. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen. Und es ist hier nicht nur eine Lehrdiskussion, sondern Jesus macht deutlich hier, darum geht's. Denn das ist mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass du beraubt, dass du am Ende geschlachtet und ins Verderben gestürzt bist. Mein Ziel für dich, für jeden einzelnen Menschen ist, das wahre Leben zu bringen. Und es ist nicht etwas, was ich mir hole, sondern was ich geschenkt bekomme. Das ist etwas, wo ich sage, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche dich. Denn er, der Schöpfer, der gute Hirte, der für uns in diese Welt gekommen ist, er kann es mir geben. Denn wir gehören nicht dem Dieb, wir gehören dem Hirten. Von ihm sind wir gekommen, von ihm sind wir geschaffen, von ihm sind wir erdacht. Er hat ganz genau deine Gaben zusammengestellt und er sagt, boah, du bist ein Unikat. Wie eine Schneeflocke, einzigartig. Und es gibt nur einen Ort für dich in dieser Welt. Und du bist genau dort, wo du sein solltest. Und ich möchte, dass du mit mir an der Seite diese Welt durchdringst. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich will ein Leben für dich haben, das voll ist. Und er sagt das nicht nur als Absichtserklärung, sondern er sagt nachher, ich bin der gute Hirte. Denn das ist, ich bin der gute Hirte. Ich bin nicht nur irgendein Hirte, die ich bin der gute Hirte. Nämlich der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Hey, ich bin nicht nur hier mit Worten unterwegs. Ich habe hier nicht nur eine Werbekampagne. Ich stehe mit Taten dafür ein. Historischen Taten. Denn er hat sein Leben gegeben, damit du an der Hand des guten Hirten durch das Tal der Todesschatten gehen kannst. Er gab sein Leben, damit du nicht im Angesicht deiner Feinde alleine stehst, sondern damit der gute Hirte deinen Tisch deckt und deinen Becher voll einschüttet, dir sogar die Haare macht. Er salbt dein Haupt mit Öl. Er sorgt für dich. Hey, selbst im Angesicht der Feinde salbt er dein Haupt mit Öl, weil er sagt, hey, ich kümmere mich um die. Ich mache das. Ich bin der gute Hirte. Das ist die Zusage, das ist die Absicht, das ist das Ziel Gottes, was Jesus für uns Menschen hat. Das ist das Ziel seiner Mission. Und das ist das Ziel seiner Mission auch für dein Leben. Er möchte die Fülle in dein Leben hineinbringen. Und vielleicht hast du bei Fülle irgendwas anderes, vielleicht so einen reich gedeckten Tisch, eine volle Garage. Du, da muss ich dich vielleicht, es kann passieren. Ich kenne einen Christen, der wohnte zwei Straßen über mir. Der hat jetzt ein nationales Automuseum in Eversbach. Also wenn ihr mal nach Eversbach fahrt, gibt's super. Und der liebt Autos. Der hat eine volle Garage bekommen. Aber das ist nicht ein Automatismus. Die Fülle ist die Fülle der Gegenwart Gottes, weil Gott plötzlich in das Leben kommt. Der Hirte ist plötzlich da mit seiner Allmacht. Die Fülle bedeutet nicht, dass ich keine Regentage haben werde, sondern die Fülle bedeutet, dass ich an den Regentagen nicht alleine bin. Die Fülle bedeutet nicht, dass ich nicht durchs Tal der Todesschatten gehen muss. Nein, die Fülle bedeutet, dass er bei mir ist, mit seinem Stecken, mit dem er mich leitet, und dem Stab, mit dem er die Gefahren auf die Nase haut. Die Fülle bedeutet nicht, dass ich sorglos lebe, sondern die Fülle bedeutet, dass mein Hirte in den Sorgen, in der Krankheit, wenn die Diagnose da ist, wenn die Trauer um einen Menschen da ist und ich mich alleine fühle, weil keiner mehr da ist, die Fülle bedeutet, dass ich in dem nicht alleine bin. Und die Fülle bedeutet, dass mit dem Tod nicht das Ende meiner Geschichte angebrochen ist. Ich muss nicht in dieser Zeit alles, sondern danach beginnt meine eigentliche Geschichte. Zu diesem Leben lädt Jesus uns ein. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen und das Leben in seiner ganzen Fülle. Denn ich bin der gute Hirte und der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Er hat es für dich eingesetzt. Und die Frage ist, wo du deine Sehnsucht stillen lässt. Willst du sie bei dem stillen, der sein Leben gegeben hat, der nichts zu gewinnen hatte? Das ist das Ding. Jesus hat alles gegeben. Hey, und er braucht uns nicht. Jetzt mal ganz, so toll sind wir nicht. Hey, und er hat sein Leben gegeben, bevor wir irgendwas Gutes machen konnten. Da hat er gesagt, boah, ich liebe sie aber so sehr. Eltern können das nachvollziehen. Kinder sind super. Aber mal ehrlich, mein Leben wäre so viel entspannter. Es ist nicht so, dass ich sie brauche, aber ich will sie. Weil sie zu meinem Leben gehören und ich sage, da ist so viel Schönheit. Was denkst du, wie Gott, der Lebendige, der dich ansieht und jubelt, wenn er dich sieht? Zephania 3. Wie viel mehr er sagt, boah, ey, ich brauche die nicht, aber ich will die so sehr. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Und er stellt uns die Frage, und das ist die Tragik dieser Liebesgeschichte. Gott sagt, so sieht's aus. Was willst du wählen? Willst du mich, den guten Hirten, wählen? der sein Leben für dich gegeben hat? Oder willst du deine Sehnsucht nach Leben lieber woanders füllen? Denn nur so ist es eine echte Entscheidung der Liebe. Nur so ist es eine Entscheidung, zu der ich nicht gezwungen werde. Und du kannst diese Entscheidung treffen. Und ich lade dich ein, an Jesus statt dein Leben erfüllen zu lassen, nicht mit dem, was ich gelehrt habe, sondern mit einer Person. Denn das ist die Sache. Ich möchte dir nicht eine Lehre weitergeben. Ich möchte nicht irgendwelche Punkte. Ich möchte, dass eine Person in dein Leben kommt, so wie sie in mein Leben gekommen ist und mein Leben verändert hat. Und ich habe dunkle Zeiten in meinem Leben erlebt. Schon nachdem ich Christ wurde, da haben Leute mich ausgelacht, aber da war eine Person an meiner Seite. Ich habe den Tod meines Vaters betrauern müssen, aber nicht alleine. Ich habe meine Kinder in der Intensivstation sehen müssen, ohnmächtig, aber im Bewusstsein, dass da ein guter Gott da war. Ich stand vor Menschen, die mit Steinen nach mir werfen wollten, weil ich zu ihm gehörte. Die aber plötzlich Angst bekamen und wegliefen und sagten, was ist das für eine leuchtende Gestalt? Und ich dachte, wir stehen hier im Dunkeln, ich weiß nicht, wovon du redest. Weil da einer ist, der da war. Und ich wünsche dir, dass du diesen Herrn neu, weiter und tiefer kennenlernst. Vielleicht hast du das vergessen, verloren, weil das Tal der Todesschatten zu tief, zu dunkel, zu schwer geworden ist. Er ist ein guter Hirte, der sein Leben gegeben hat. Und das wollen wir, dazu lade ich dich ein, ihn kennenzulernen. Wir werden jetzt gleich einige Lieder miteinander singen. Und diese Lieder sind Gebete, gesungene Gebete. Gebete, in denen wir antworten können auf das, was wir gehört haben. Vielleicht ist da so ein Ziehen in deinem Herzen. Dann lade ich dich ein, dass du mit diesen Liedern antwortest. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Und im Refrain kommt die Antwort, ich komme. Ich will bei dir diese Sehnsucht stillen, nicht woanders. Ich lade euch ein, dieses Lied mit uns zu singen. Gott segne euch dabei. Amen.